Noch eine weitere Mitteilung, Familie Euhus ist jetzt auch endgültig umgezogen. Ich habe ein Beweisfoto euch mitgebracht aus unserem Keller. Die schlichte Garderobe da, die ist jetzt montiert. Und das war der Abschluss unseres Umzugs. Also angefangen haben wir vor 10 Jahren. Und die letzten 10 Jahre stand diese Garderobe inklusive der Arbeitsbekleidung angelehnt am Boden. Und jetzt habe ich das eine Loch, das ich noch brauchte, gebohrt, gedübelt und wir sind jetzt fertig mit dem Umzug. Genau. Ja, hat lange gedauert. Vielen Dank. Ja, es hat mir ein unerhört gutes Gefühl bereitet. Ja, nachdem ich 10 Jahre lang, immer wenn ich im Keller war, ein schlechtes Gefühl hatte, noch nicht so richtig eingezogen zu sein, noch nicht so richtig eine Heimat zu haben, habe ich jetzt ein richtig gutes Gefühl, dass dieses Ding da hängt. Also das kennen wir alle, es macht uns ein schönes Gefühl, wenn wir etwas, was wir lange vor uns hergeschoben haben, wenn wir das endlich unter die Füße gekriegt haben, wenn wir es endlich geschafft haben. Und es gibt so eine Menge Redensarten, also wenn wir da mal sammeln würden hier, alle die wir zusammen sind, dann würden wir wahrscheinlich auf eine zweifelhafte, sogar eine dreistellige Zahl von Redensarten kommen. Just do it, ein Werbeslogan. Oder Erich Kästner hat gesagt, es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Oder Gustav Werner, was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert. Oder aber der Titel dieser Predigt, Machen ist wie wollen, nur krasser. Ein bisschen in Jugendsprache, ne? Machen ist wie wollen, nur krasser. Es macht uns ein gutes Gefühl, wenn wir etwas, was wir lange vor uns hergeschoben haben, wenn wir das endlich mal machen. Und ich würde gern ein wenig, das klingt ein bisschen banal, ein bisschen sehr alltäglich, aber ich möchte gern über dieses gute Gefühl mit euch sprechen. Dieses gute Gefühl, das wir haben, wenn wir endlich die Fenster geputzt haben, endlich die Lohnsteuererklärung von 2011 geschafft haben oder von den Folgejahren oder wie auch immer, wenn wir endlich einen Haken dran setzen können. Ich weiß nicht, ob ihr genau solche Listenfanatiker seid wie ich, aber mir schafft das so eine Hormonausschüttung, wenn ich irgendwo so einen Haken dran machen kann. Ja? Ich habe meine schöne To-Do-Liste online und das ist einfach ein unheimlich gutes Gefühl, da einen Haken hinsetzen zu können. Genau, heute machen ist wie wollen nur krasser. Und es ist eben ein Dreiteiler, wie Matthias uns sehr anschaulich demonstriert hat. Und ich will ein bisschen was zum Hintergrund sagen, wie ich darauf gekommen bin, euch diese Dinge zu predigen. Heute in einer Woche und dann nochmal Anfang September. Wir sind gerade in einer Phase, wir fahren gerade so hoch auf Betriebstemperatur. Ja? Egal, also viele von uns haben mit Schulferien wenig zu tun und trotzdem bildet das in unserem Jahresrhythmus so eine Zäsur, vor allem die Sommerferien. Das bestimmt so ein bisschen unseren Rhythmus und der Neustart nach den Sommerferien ist fast so ein bisschen auch wieder ein Neustart im neuen Jahr. Wir haben eine Pause hinter uns, so eine Art Sabbatzeit, wo wir runtergefahren sind und jetzt sind wir so in einer Phase, wo wir wieder hochfahren, wo wir in so einen Betriebsmodus kommen. Vielleicht habt ihr mit Sicherheit sogar in den Sommerferien, in irgendwelchen stillen Momenten euren Alltag mal so mit 3 Schritten Abstand betrachtet und euch habt darüber nachgedacht, reflektiert, was mache ich eigentlich, was machen wir eigentlich? Ich weiß nicht, ob ihr fertig geworden seid mit euren Überlegungen, aber ich kenne es selbst, so manchmal ist es so, dann auf einmal geht die Schule wieder los, geht der Alltag wieder los, ist der Urlaub vorbei. Und man hat so dieses unbehagliche Gefühl, man ist nicht so richtig fertig geworden damit, sein Leben neu zu sortieren, sich neu aufzugleisen und man fährt so mit einem etwas unbehaglichen Gefühl wieder los. Und ich möchte euch in diesen Gottesdiensten einmal die Gelegenheit geben, weiter nochmal darüber nachzudenken. Eigentlich ist uns Woche für Woche der Sonntag, der Ruhetag, der Sabbat genau dafür gegeben, 3 Schritte zurückzugehen und nachzudenken, was mache ich hier eigentlich? Warum mache ich das? Genau, das ist der eine Grund. Möchte euch Gelegenheit geben und habt dabei natürlich auch selber diese Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie, sind wir eigentlich unterwegs, wie bin ich unterwegs, was treibt mich eigentlich an, was für Ziele verfolge ich, was für Ängste sind da irgendwie in mir, die mich auch vor sich hertreiben irgendwie. Das ist der eine Grund. Der andere Grund, das hat zu tun mit diesen Gut-zu-wissen-Abenden. Wir werden uns im nächsten Halbjahr über den Daumen gepeilt einmal im Monat mit brisanten ethischen Fragestellungen beschäftigen. Kurz vor den Sommerferien gab es ja auf einmal diesen Beschluss des Bundestages, die Öffnung, die sogenannte Ehe für alle. Das kam irgendwie aus dem toten Winkel innerhalb von 6 Tagen und bums war es beschlossen im Bundestag. Und das hat, soweit ich das beobachtet habe, auch mit uns und auch mit so der frommen Szene, mit der Kirchenlandschaft, was gemacht. Also die ganzen Kirchen sind nachgezogen mit Stellungnahmen. Und auch unsere Kirche, unser Verband hat sich dazu positioniert, hat dazu Stellung genommen, die Evangelische Allianz. Und ich habe sehr stark wahrgenommen, dass hier viel Nachfrage da ist und auch Interesse. Wo stehen wir als Gemeindeverband zu bestimmten ethischen Fragestellungen? Wo stehen wir eigentlich als Kirche? Was ist unsere Position? Und bei der Ethik, da geht es eben um unser Verhalten, um das, was wir tun, bildlich gesprochen, es geht um unsere Hände, vielleicht auch unsere Füße, wo wir hingehen, unsere Füße und Hände oder vielleicht auch unsere Zunge, unser Reden. Und mir ist wichtig, dass wir, wenn wir uns mit unserem Verhalten beschäftigen, dass wir dabei auch immer unser Herz im Blick behalten. Das, was unserem Verhalten vorausgeht, was in unserem Kopf los ist, was für Affekte, was für Gefühle da in unserem Bauch sind. Genau, das ist mir sehr wichtig. Wenn wir über Verhalten nachdenken, über richtiges und falsches Verhalten, auch über Sünde, dass wir dabei das große Bild, das Gesamtbild nicht aus dem Blick verlieren. Genau, also das sind so die beiden Gründe für diesen Dreiteiler. Heute also das Thema machen ist, wir wollen, nur krasser. Dass ich da unsere Garderobe montiert habe, das hängt mit dem größeren Programm, das ich hatte in den Ferien zusammen, mal den Keller aufzuräumen. Ich weiß nicht, wie es bei dir im Keller zu Hause aussieht, wenn ich dir jetzt sagen würde, lass uns mal in deinen Keller gehen, wie es dir dann damit gehen würde. Lass uns mal zusammen in den Keller deines Lebens gehen, unter die Grasnarbe, unter Normal Null und mal gucken, was im Keller deines Lebens so los ist. In meiner Heimat bei mir zu Hause im Keller, wo ich aufgewachsen bin, da hatten wir unseren Öltank. Also wir haben irgendwie bis Mitte, Ende der 70er Jahre haben wir mit Erdöl geheizt bei uns zu Hause und wir hatten also einen großen Tank, der sehr viel Platz eingenommen hat. Aus dem Keller unserer Wohnungen und Häuser, da kommen die Versorgungsleitungen, ja? Strom, Warm Wasser, das kommt da irgendwie von unten. Die Energie kommt von unten. Und ich möchte gerne mit euch sprechen darüber, wo kommt die Energie her? Okay, wir haben unser Verhalten, ja, wir können die Energie in bestimmte Richtungen lenken, aber lass uns mal sprechen darüber, woher kommt die Kraft, woher kommt die Energie, was ist in deinem Lebenskeller eigentlich wirklich los, was ernährt dich wirklich, nicht was sollte dich ernähren. Klar, wir wissen als gläubige Leute, Gebet, Wort Gottes sollte uns ernähren, das wissen wir alle. Lass uns mal eckige Klammern darum setzen, was ernährt dich wirklich? Was ist wirklich unter der Grasnarbe in deinem Leben los? Woraus ernährst du dich? Woraus beziehst du deine Kraft? Also ich habe meinen Keller aufgeräumt und das hat mir ein gutes Gefühl gemacht. Dem steht aber eben gegenüber ein schlechtes Gefühl, was ich 10 Jahre lang hatte. Jedes Mal, wenn ich in den Keller gegangen bin. Wenn du nachdenkst über deinen Lebenskeller, dann wette ich, dass das eine Rolle spielt bei dem, was dich motiviert. Dinge, die du vor dir herschiebst, beziehungsweise Dinge, die du endlich erledigt hast. Vielleicht sogar auch je nach Alter, wenn du eher so in der ersten Lebenshälfte bist, Dinge, die du gerne erleben willst. Und wenn du dich vielleicht eher in der zweiten Lebenshälfte begibst, wo du so nachdenkst, das würde ich gern noch erleben oder wo du dich fragst, habe ich das schon erlebt? Vielleicht merkst du, in dir ist so ein Lebenshunger da, ein sehr mächtiger Lebenshunger, der da irgendwie aus deinem Lebenskeller herausragt. und im Erdgeschoss oder im Obergeschoss da irgendwie manchmal Sachen auf links zieht. Kann es sein, wenn du etwas gut machst, baut es dich auf, wenn dir dagegen etwas misslingt, dann lauert die Sünde vor der Tür. Soweit das Wort Gottes, das ich über die Predigt stellen will, aus 1. Mose 4, Vers 7. Wir beten nochmal. Jesus, ich möchte nochmal danken für diesen Impuls von Aldona im Interview. Du möchtest sehen, dass sich unser Leben verändert und dass in unserem Verhalten etwas sichtbar wird, was richtig, richtig, richtig gut ist. Herr, und wenn wir jetzt nachdenken über unseren Lebenskeller, über das, was verborgen ist, was uns wirklich antreibt oder vor sich hertreibt, ja, wir bitten dich, dass du mit uns zusammen in den Keller gehst und Bestand aufnimmst. Wir laden dich in unseren Lebenskeller ein. Amen. Kann es sein, wenn du etwas gut machst, baut es dich auf. Wenn dir dagegen etwas misslingt, dann lauert die Sünde vor der Tür. Das ist Gottes Anrede an Kain, als er mit geballter Faust vielleicht schon den Stein, mit dem er dann seinen Bruder Abel erschlagen hat, in Sichtweite, als er da vor seinem Altar steht und als er merkt, sein Gottesdienstprojekt ist gescheitert. Warum jetzt Gott das Opfer Abels annahm und das Opfer Kains annahm, dazu später mehr. Einfach nur, ich finde es total spannend, wie aktuell das Wort Gottes ist und wie wenig Auslegung es eigentlich braucht. Also Gott gibt dem Abel hier Rückmeldung. Er sagt, kann es sein, dass du so tickst, wenn dir etwas gelingt, dann baut dich das auf und wenn dir etwas missrät, dann lauert die Sünde vor der Tür. Also ich weiß nicht, ob ich der einzige Nachfahre Kains hier bin, aber ich finde mich derart von wider in diesen Worten. Ich kann meinen Namen da einsetzen. Kann es sein? Wenn dir etwas gelingt, wenn du endlich etwas tust, was du lange Zeit vor dir hergeschoben hast, dann baut dich das auf. Und wenn du Dinge, um die du lange gekämpft hast und um die du dich lange bemüht hast, wenn die dir missraten, dann bist du in einer gefährlichen Situation, dann bist du eigentlich freiwillig für Sünde, für Versuchung, für Fehltritte, für Auflehnung. Wenn uns Dinge fortgesetzt missraten, wir werden nicht gleich zum Brudermörder, aber wir werden aggressiv. Wir werden dünnhäutig, unsere Frustrationstoleranz sinkt. Wir sind als Menschen genau so. Wir sind genau so. So ticken wir und das ist los in unserem Lebenskeller. Wenn uns Dinge geraten, baut uns das auf. Und wenn uns Dinge missraten und vor allen Dingen, wenn sie uns fortgesetzt missraten, dann macht uns das aggressiv. Wir greifen nicht gleich zum Stein und bringen irgendwie den Nächstbesten um, aber das kennen wir auch alle, wenn uns ständig ein Stock zwischen die Beine geschmissen wird, wenn beim Behördengang wir ständig immer nur einen Zettel ziehen müssen und der Termin klappt nicht, wenn, was auch immer, wenn uns immer wieder ein Stock zwischen die Beine geworfen wird, unsere Aggression steigt und irgendwann bekommt es jemand ab. Und wahrscheinlich eine falsche Adresse. Nochmal diese Frage Gottes, lass uns die hören. Die ist wirklich sehr unmittelbar an uns gerichtet. Kann es sein, wenn du etwas gut machst, baut es dich auf. Wenn dir dagegen etwas misslingt, dann lauert die Sünde vor der Tür. Das negative Gefühl nennen wir und nennt auch die Bibel Scham oder ein schlechtes Gewissen. Und das gute Gefühl nennen wir gutes Gewissen oder Stolz. Wenn wir endlich eine Garderobe montiert haben, wenn wir endlich eine schlechte Gewohnheit abgelegt haben, dann sind wir stolz, wir freuen uns, wir können den Blick frei erheben. Aber wenn uns immer wieder etwas in die Quere kommt, dann ist Scham da, dann ist Heimlichkeit da. dann fängt das Versteckspiel an. Das negative Gefühl, schlechtes Gewissen, Scham, ganz einfach. Das gute Gefühl, gutes Gewissen, Stolz. In deinem Keller dürfte das ein wichtiges Aggregat sein, dieses gute Gefühl herbeizuführen und dieses schlechte Gefühl zu vermeiden. Die Bibel nennt diesen Lebensstil, wo wir durch Scham bzw. durch Stolz angetrieben werden, Leben unter dem Gesetz. Leben unter dem Gesetz. Kain lebte zig Generationen, bevor Gott durch Mose das Gesetz im engeren Sinne offenbart hat. Aber wir sind als Menschheit, wir leben unter dem Gesetz. Es ist ein bisschen, es ist wie die Luft, die uns umgibt. Wir haben ständig im Kopf eine Liste von Forderungen. Manchmal schreiben wir uns richtig sie auf, wie eine To-Do-Liste. Wir haben eine Liste von Verboten in unserem Kopf, von Dingen, die wir zu vermeiden suchen. Und wenn wir das, was uns geboten wird, wenn wir das tun, dann fühlen wir uns gut. Wenn wir das, was uns verboten wird, wenn wir das meiden, dann fühlen wir uns auch gut. Das kann sehr unterschiedlich sein. Unser Gewissen kann unterschiedlich programmiert sein. Unser Gewissen kann tatsächlich von der Bibel, von den fünf Büchern Mose, von den Lehren Jesu geprägt sein. Unser Gewissen kann vor allen Dingen von den Erwartungen unseres Chefs geprägt sein, von den Erwartungen unserer Klasse, von den Erwartungen der Menschen. Ja? Für manche Leute ist das Gesetz die Menschen, die sie umgeben. Sie haben starke Antennen für die Erwartungen von Menschen und ihr Gesetz ist immer, Erwartungen zu bedienen. Und wenn sie die Erwartungen bedienen kriegen, fühlen sie sich gut. Und wenn sie merken, sie können die Erwartungen nicht bedienen, fühlen sie sich schlecht. Wir kennen das alles, umgibt uns. Es ist deshalb gar nicht so leicht, darüber zu sprechen, weil uns das so nahe ist. Es umgibt uns wirklich wie der Sauerstoff. Wir leben, wir kennen es gar nicht anders. Es fängt als Kind schon an, dass wir spüren, unsere Eltern haben bestimmte Erwartungen an uns und sie belohnen ein bestimmtes Verhalten, sie bestrafen ein anderes Verhalten. Das steckt uns bis ins Mark in den Knochen. Das Leben unter dem Gesetz. Das ist ein massives Programm in dem Keller unseres Lebens von uns allen, mit dem wir unterwegs sind. Wir beklagen ja ganz gerne, oder man beklagt so den Verfall der Sitten und den Verfall auch der christlichen Bildung. Ich weiß noch genau, das war schon vor 20 Jahren oder 30 Jahren sogar, da habe ich auf einer Jugendfreizeit Leute interviewt, um mal so den Pegelstand biblischen Grundwissens zu erheben. Und wir haben Leute gefragt, glauben Sie an Gott? Und eine Antwort war ungelogen, ja, ich kenne die 5 Gebote. Aber auch ein Mensch, der nur 5 Gebote kennt und der sie nicht richtig in die Reihenfolge kriegt, lebt unter dem Gesetz. Es ist dann vielleicht nicht mehr, sind vielleicht nicht mehr die 10 Gebote. Aber wir leben alle unter dem Gesetz. Das ist das, was eigentlich bei uns allen los ist im Keller unseres Lebens. Nochmal diese Frage Gottes. Ist es nicht so, wenn du etwas gut machst, baut es dich auf? Wenn dir dagegen etwas misslingt, dann lauert die Sünde vor der Tür. Wenn du dich davon angesprochen fühlst, wenn der Satz etwas in dir zum Klingen bringt, wenn du sagst, ja, da bin ich irgendwie getroffen, das ist wie ein Porträt davon, auch wie ich funktioniere, dann lebst du unter dem Gesetz. Leben unter dem Gesetz meint, ich bitte jetzt mal um das zweite Bild und dann ist es mit der Präsentation auch vorbei. Leben unter dem Gesetz ist, wir leben unter einem äußeren Maßstab, den wir an uns selbst anlegen und natürlich vorzugsweise auch gerne an andere Menschen. Ja? Vorstellung von richtigem Verhalten und falschem Verhalten. Und ich sage dir, jedes Mal, wenn du dich ärgerst über einen anderen Menschen, offenbart es etwas über dich selbst und über das, was in deinem Lebenskeller selbst los ist. Der Volksmund sagt es, ne? Wer mit einem Finger auf anderen zeigt, zeigt mit 3 Fingern auf sich. Und das ist redensartlich zusammengefasst, was Paulus in Römer 2, Vers 2 steht. Dort sagt Paulus, darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, denn in dem Moment, wo du jemanden verurteilst, richtest du dich selbst. Dadurch, dass du etwas Böses außerhalb von dir irgendwo im Leben eines anderen Menschen erkannt hast, zeigst du, dass du es aus deinem eigenen Herzen, aus deinem eigenen Leben kennst. Wenn es dir aus deinem eigenen Leben völlig unbekannt wäre, dann würdest du es anderswo nicht erkennen. Würde dir gar nicht auffallen. Wir merken das manchmal im Gespräch miteinander, dass wir an unterschiedlichen Stellen empört sind. Ja? Empörung über Donald Trump, was weiß ich. Tragt ein, wen ihr wollt. In unserem Herzen ist eine Empörung. Wir sind da ein bisschen unterschiedlich. Und das zeigt, wir haben unterschiedliche Baustellen in unserem eigenen Leben. Leben unter dem Gesetz ist gefährlich und es ist nicht damit zu spaßen. Du sagst vielleicht, ich will doch das Gute und meistens bekomme ich es auch hin. Aber das gute Gefühl, das du hast, wenn du etwas Gutes tust und etwas Gutes schaffst, ist nur die Kehrseite, ist nur die Inversion von dem negativen Gefühl, das du hast, wenn du etwas nicht hinbekommst. Nochmal, das gute Gefühl, das du hast, wenn du etwas bewältigst bekommst, ist nur die Kehrseite von dem negativen Gefühl, das du hast, wenn du etwas nicht schaffst. Paulus sagt in Römer 7, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Und er fährt dann weiter fort, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Das ist das Schicksal, gerade des Menschen, der eigentlich das Gute will und sich redlich um das Gute bemüht. Ja? Eigentlich das Gute wollen, sich immer wieder gute Dinge vornehmen, Klimmzüge machen, kämpfen darum, sich zu verbessern, Erfolgserlebnisse haben, gutes Gefühl haben. Aber die Schattenseite davon ist genauso logisch da in deinem Leben, in unserem Leben, dieses negative Gefühl. Und dieses negative Gefühl führt zum Tod. Wir sehen es bei Kain, dieses negative Gefühl hat ihn zur Tötung seines Bruders Abels gebracht. Und in dem Moment ist das verwirklicht worden, was Gott zu Adam und Eva gesagt hat, eine Generation vorher, Adam und Eva, als sie anfingen, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. Es war da dieser verbotene Baum, Paradies, und dieser Baum verhieß Erkenntnis des Guten und Bösen. Sie haben davon gegessen und seitdem sitzen wir in der Falle. Gott sagte, Adam und Eva warnen, wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Nebenbei bemerkt, er hat nicht gesagt, wenn ihr davon esst, töte ich euch. Sondern er hat gesagt, wenn ihr davon esst, diese Frucht bringt den Tod. Und es bewahrheitet sich erstmalig schrill und erschütternd bei Kain. Kain wollte das Gute. Kain ist sozusagen der Erfinder des Gottesdienstes. Im biblischen Erzählfaden, er hat sich ausgedacht, wir machen mal einen Gottesdienst, ich baue mal einen Altar. Dieses Gottesdienstprojekt, dieser Altar, erfand keine Anerkennung bei Gott. Er wollte etwas Gutes machen. Er hat sich etwas Gutes vorgenommen. Es war schlecht, es löste ein schlechtes Gefühl in ihm aus und es brachte seinem Bruder Abel den Tod. Gott wollte nicht, dass Adam und Eva von dem Baum essen, von dem Baum der Erkenntnis. Und Gott will nicht, dass wir uns ernähren vom Baum der Erkenntnis. Gott will nicht, dass in deinem Lebenskeller als Aggregat die Erkenntnis von Gut und Böse ist, von falschem und richtigem Verhalten. Gott will nicht, dass du die Kraft deines Lebens daraus schöpfst, Erfolgserlebnisse zu haben, dadurch, dass du dir immer wieder vornimmst, Gutes zu tun. Wir wissen nicht, was für Bäume das im Paradies waren. Es gab einmal diesen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und ich habe einfach einen Vorschlag, was für Früchte dran hängen. Also irgendwie, es hat sich so eingebürgert, man rechnet damit, dass das ein Apfelbaum war, irgendwie durch künstlerische, durch Bilder, die suggerieren seit Jahrhunderten, dass das irgendwie ein Apfel war, den Adam da aß. Aber es steht in der Bibel nicht. Es ist nur von einer Frucht, von einem Baum und einer Frucht die Rede. Ich mache jetzt mal einen Vorschlag. Ich glaube, dass dieser Baum so eine Art Weihnachtsbaum war mit Glaskugeln als Früchten. Ja? Glaskugeln an Weihnachtsbäume sind stilisierte Äpfel, sind stilisierte Früchte. Und jeder, der schon mal versucht hat, eine Frucht von einem Weihnachtsbaum zu essen, der weiß, diese Früchte tragen kein Leben in sich. Im Gegenteil, es ist gefährlich. Ja? Man sollte sich nicht von Glaskugeln ernähren. Leuchtet sofort ein. Glaskugeln, also die Weihnachtsbäume, sie haben diese Glaskugeln, sie haben perfekte Form, perfekte, vollkommene Form. Aber sie haben kein Leben in sich. Und das ist die Schwierigkeit mit unserer Erkenntnis von Gut und Böse. Wir haben vielleicht ein Bild von einem vollkommenen Leben, von einem richtigen Verhalten, von einer weißen Weste. Wir haben vielleicht eine klare Definition, eine sehr klare Vorstellung davon, so funktioniert richtiges Leben, so funktioniert böses Leben. Aber diese Erkenntnis, sie lässt uns alleine. Es steckt kein Leben in dieser Erkenntnis. Und wir haben aus dieser Erkenntnis und unseren Versuchen, diese Erkenntnis umzusetzen, wir haben keinen Erfolg damit. Wir scheitern immer wieder damit. Und meistens, wenn wir denken, wir haben es mal geschafft, wir haben es verwirklicht, dann sind wir sehr großzügig mit uns. Unser Verhalten ist nicht vollkommen. Selbst in unseren besten Momenten, unser Verhalten ist nicht vollkommen. Gott wollte nicht, dass Adam und Eva sich vom Baum der Erkenntnis ernähren. Er wollte, das war sein Plan, dass sie sich vom Baum des Lebens ernähren. Da auch die Frage, wir wissen nicht, was für ein Baum dieser Baum des Lebens war, was für Früchte der getragen hat. Ich habe einen Vorschlag, einfach so mit Blick auf die gesamte Bibel. Dieser Baum ist eigentlich eher ein Strauch, ein Weinstock. Und dieser Baum ist eigentlich eine Person. Und diese Person ist eigentlich jemand, der gesagt hat, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Der Baum des Lebens ist niemand anders als Jesus selbst. Wir sollen uns nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen ernähren. Wir sollen uns von Jesus ernähren. Noch ein paar, Versen, ein paar biblische Hinweise dazu. Jesus sagt einmal zu Beginn der Bergpredigt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, dann kommt ihr nicht in das Reich Gottes. Sehr ernste Worte. Gerechtigkeit meint hier eigentlich Lebensführung. Also Gerechtigkeit ist nicht in der Bibel überhaupt nicht ein Urteilsvermögen, nicht in erster Linie, sondern es geht bei Gerechtigkeit um unser Verhalten. Also Jesus sagt hier im Grunde genommen, wenn euer Verhalten, wenn eure Lebensführung nicht besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und wenn man nochmal genauer hinschaut, dann ist das nicht einfach eine Steigerung. Also Jesus sagt nicht einfach, euer Lebensstil muss noch ein bisschen doller, noch ein bisschen besser, noch ein bisschen krasser sein als der der Pharisäer und Schriftgelehrten, sondern Jesus redet von einer anderen Qualität. Das Wort, das dort für besser steht, das heißt eigentlich im Wortsinn überfließend, von innen nach außen. Wenn eure Gerechtigkeit nicht überfließend ist, von innen nach außen, kommt ihr nicht in das Reich Gottes. Den Pharisäern stellt einmal die Diagnose, ihr seid getünchte Gräber. Außen hui, innen fui. Also außen weiß, aber innen Verwesung. Das ist genau das Gegenmodell. Eine Gerechtigkeit, die nur im Verhalten liegt, die nur äußerlich ist, aber innen drin ist Tod und Verwesung. Der Lebensstil der Pharisäer und Schriftgelehrten ist das Kontrastmodell von Gerechtigkeit. Das ist ein ganz anderes. Wir sollen nicht ein bisschen besser sein als Pharisäer und Schriftgelehrte, wir sollen ganz anders leben. In unserem Lebenskeller soll ein ganz anderes Aggregat sein, als in dem Lebenskeller der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und der Lebenskeller der Pharisäer und Schriftgelehrten ist nicht ein besonders schlimmer Lebenskeller, sondern es ist eigentlich unser Lebenskeller. Es ist dieser Lebensrhythmus, ich ziehe Befriedigung daraus, dass ich Erfolg habe, es baut mich auf und es zieht mich runter, wenn ich Misserfolg habe. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dann fangen wir an, grundsätzlich mit diesem Lebensmuster zu brechen. Ja? Am Weihnachtsbaum, die Glaskugeln, die wachsen da nicht raus. Die Früchte am Weihnachtsbaum, die Glaskugeln, also wüsste ich nicht, also ob die Gentechniker mal irgendwann so weit sind, dass sie Bäume so weit züchten können, dass da Glaskugeln dran wachsen. Wäre mal ein Projekt. Wir wissen es, die sind reingehängt, die sind von außen reingehängt. Das ist nicht Gottes Vorstellung von unserem Leben, dass wir richtiges Verhalten kennen und dann einfach von außen reinhängen. Das sind keine echten Glaubensfrüchte, wenn wir einfach nur was mit unseren Händen ändern, wenn wir nur einfach die eine Gewohnheit ablegen, eine neue Gewohnheit anziehen. Das ist viel zu oberflächlich und meistens geht das auch schief. Früher oder später geht das schief. Ja? Spätestens wenn ein anderer mal von unseren Glaskugeln probiert, dann wird er merken, die schmecken nicht. Alles, was lebt, es kommt von innen, tief von innen nach außen. Jesus sagt an anderer Stelle ein Gleichnis von einem Baum und Früchten. Ein guter Baum bringt gute Früchte hervor. Ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte hervor. Ganz einfach. Ich habe eingesetzt mit diesem Motto, machen ist wie wollen, nur krasser. Die Wahrheit ist, sein ist wie machen, nur viel krasser. Sein, neues Sein. Gott will nicht, dass wir unser Verhalten ändern. Nicht in erster Linie. Er will unser ganzes Sein erneuern und da heraus wächst dann auch ganz natürlich ein neues Verhalten. Für Christen gibt es im Kern nur noch ein Gebot. Nur noch ein Gebot, auf das wir uns konzentrieren müssen. Keine komplizierten Regeln, keine weitschweifigen Listen von Do's und Don'ts. Im Kern, im Zentrum nur ein Gebot. Und das hat Jesus in Johannes 15 gesagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Unser einziges Gebot ist, das einzige, worauf wir uns konzentrieren sollen, unsere Verbundenheit mit Jesus. Jesus ist eigentlich der einzige Mensch, der gut ist, der wahrhaft gut ist. Und Gottes Plan ist, dass er in unser Leben kommt, und dass er Raum hat in unserem Leben und dass sein Verhalten, seine Früchte aus unserem Leben herauswachsen, weil er zu unserer neuen Identität, zu unserer neuen Person geworden ist. Also es gibt eigentlich nur noch ein Gebot für Christen, nämlich die enge Gemeinschaft, die vertraute Gemeinschaft mit Jesus suchen. Und es gibt eigentlich auch nur noch eine Sünde. Nicht in dieser Gemeinschaft zu sein. Paulus sagt, was nicht aus Glauben kommt, ist Sünde. Wie gesagt, wir werden in den nächsten Monaten viel sprechen darüber, was die Bibel im Bereich des Verhaltens als Sünde qualifiziert. Und das ist wichtig und richtig gut, an der Stelle Klarheit zu schaffen. Aber ich sag's mal sehr zugespitzt, aber es ist wahr, unser Verhalten kann bis in die Details den Geboten Gottes, den Vorstellungen Gottes entsprechen. Wenn es nicht aus der Verbundenheit mit Jesus kommt, ist es Sünde und vielleicht sogar die gefährlichste Sünde, die es gibt. Es ist eine eigene Gerechtigkeit und die kann vor Gott nicht bestehen. Meistens machen wir uns selbst oder auch anderen etwas vor, wenn wir meinen, im Bereich unseres Verhaltens gut dazustehen. Ich weiß, es klingt vielleicht sehr radikal, was ich sage, aber es ist mir so wichtig. Das ist die zentrale Sündendefinition. Was nicht aus Glauben kommt, ist Sünde. Eigentlich nur noch ein Gebot und im Kern nur noch eine Sünde. In Jesus, in ihm verwurzelt sein, eng verbunden mit ihm sein. Und die größte Gefahr oder die Sünde ist eigentlich, aus dieser Gemeinschaft mit ihm herauszutreten. Und dann werden sehr schnell auch alle möglichen faulen Früchte folgen. Der Apostel Johannes schreibt, wer in ihm bleibt, sündigt nicht. Wer in ihm bleibt, sündigt nicht. Das heißt, Johannes sagt, wer in dieser engen Gemeinschaft mit Jesus bleibt, der wird in seinem Verhalten, in dem Bereich seiner Hände, seiner Füße, seines Mundes, im Bereich seines Verhaltens, er wird nicht sündigen, wer in dieser engen Gemeinschaft mit Jesus bleibt. Sein Apostelkollege Paulus noch einmal an anderer Stelle, Christus ist die Vollendung des Gesetzes. Wenn der Draht zu ihm stimmt, wenn er Raum hat in unserem Leben, dann wird unser Verhalten in vollkommener Weise den Geboten Gottes entsprechen. Was bedeutet das nun praktisch für mich und mein gutes Gefühl in meinem gerade aufgeräumten Keller? Oder mit meiner gerade erledigten Lohnsteuererklärung? Oder mit meiner gerade abgelegten schlechten Gewohnheit? Muss ich mich schlecht fühlen, weil ich mich wegen einer erledigten Aufgabe gut fühle? Nein, natürlich nicht. Ich möchte dich zum Schluss nochmal aufmerksam machen und dir diese Frage stellen: Was ist in deinem Keller los? Woher beziehst du Kraft? Was macht dir gute Gefühle? Was macht dir schlechte Gefühle? Was treibt dich vor sich her? Was treibt dich an? Und ich gebe dir einfach einige Fragen mit. Ich habe die jetzt nicht aufgeschrieben, weil ich möchte einfach, dass ihr euch in eurem Herzen prüft und guckt, welche Frage trifft euch vielleicht. Es sind so Prüfungsfragen, die dir zeigen, ob du noch aus der Erkenntnis von Gut und Böse, vom Baum der Erkenntnis dich ernährst oder ob du dich wirklich aus Jesus ernährst. Frage 1. Führt der Stolz über ein bewältigtes Projekt dazu, dass du den Kopf schüttelst über andere, die das nicht auf die Kette kriegen? Führt deine Freude darüber, eine schlechte Gewohnheit abgelegt zu haben, führt das dazu, dass du den Kopf schüttelst über Menschen, die in dieser schlechten Gewohnheit unterwegs sind? Wie stark bist du angetrieben von den Erwartungen anderer Menschen? Hand aufs Herz. Wie stark bist du angetrieben von den Erwartungen anderer Menschen? Wie stark bist du angetrieben von Idealen, die du endlich erreichen, endlich verwirklichen willst? Dann ganz wichtig, gern auch letzte Woche, welche Rolle spielt Ärger in deinem Leben? Ärger über eigenes Fehlverhalten, Ärger über das Fehlverhalten von anderen. Neigst du zu Ehrgeiz, neigst du zu Verbissenheit? Falls du dir unsicher bist mit diesen Fragen, ich kann sie dir auch gerne auf Anfrage nochmal zuschicken. Frag notfalls deinen Partner, deinen WG-Mitbewohner, deine Kinder und Eltern. Die nehmen das vielleicht noch deutlicher wahr, wie du unterwegs bist, als du selbst. Die Schwierigkeit ist die, es ist eben unter der Grasnarbe, es ist im Keller, es ist nicht jedem zugänglich und manchmal wissen wir selber nicht so ganz genau, was in unserem Keller los ist. Aber ich lege dir wirklich diese Frage auch aus dem Psalm ans Herz: Erforsche mich, Gott, und erkenne, wie ich es meine. Sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Gott will einen Lebensstil mit Ausstrahlung in Heiligkeit ohne Übertretung will er sehen. Aber noch wichtiger ist ihm, woher kommt die Kraft für diesen Lebensstil? Woher kommt sie? Ist es dein eigener Versuch, dein eigenes Kämpfen oder wächst das aus der Verbundenheit mit Jesus? Gott will nicht, dass du endlich an irgendein fernes Ziel kommst. Er will in erster Linie, dass du ankommst und bleibst in dem, was er dir geschenkt hat. Damit, so fädeln wir uns ein nach den Ferien, so fädeln wir uns ein im Glauben, erstmal nicht irgendwo hinkommen an irgendein fernes Ziel, sondern unten ankommen, bleiben in dem, was er geschenkt hat. Bleibt in mir und ich in euch. Dann bringt ihr viel Frucht. Wir haben eben dieses Lied gesungen, ich singe dir mit Herz und Mund. Die letzte Strophe dazu, die haben wir nicht auf Folie, vielleicht gibt es auch noch mehr Strophen, aber die ich gefunden habe, die heißt: Ei, nun so lass ihn ferner tun und red ihm nicht da rein. So wirst du hier im Frieden ruhen und ewig fröhlich sein. Diese Gemeinschaft mit Jesus, mit der alles anfängt, auch jede Veränderung, jeder veränderte Lebensstil, er ist ein Geschenk. Er ist ein Geschenk. Ich lade euch jetzt ein, in der Anbetungszeit, dass wir eintreten in dieses Geschenk. ich mache euch Mut, nicht aus Routine jetzt mitzusingen, sondern wirklich auch dabei, euch selbst zu prüfen. Es sind vielleicht Leute da, die haben Jesus noch nie eingeladen in den Keller ihres Lebens. Ich mache euch Mut, tut es, macht es, ladet Jesus in den Keller eures Lebens ein. Tretet ein in die Gemeinschaft mit Jesus, in das Geschenk der Gemeinschaft mit Jesus. Ich bitte meine Mitmusiker, nach vorne zu kommen. Wir sind einfach ein, zwei Minuten still und treten innerlich ein in dieses Geschenk der Gemeinschaft. Auch wenn du hier bist und das neu für dich ist, Jesus ist da. Er hat seinen Jüngern gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Er ist da und du kannst in die Gemeinschaft mit ihm eintreten. Und er wird sich dir auch zeigen, dass er da ist. Ich möchte noch ein Empfinden weitergeben, was ich heute früh sehr massiv hatte, dass heute vielleicht im Gottesdienst Leute da sind, die an einer Blindheit leiden, an einer, ich denke, das heißt an einer Orientierungslosigkeit, die in einer Sackgasse stecken, die orientierungslos sind. Und ich habe empfunden, Gott möchte dir Augenlicht geben, Gott möchte dir Orientierung geben. Vielleicht hat eben die Predigt die Orientierung gegeben, vielleicht kommt es noch in der Anbetungszeit. Und Gott möchte dir seinen Geist geben. Das heißt, er will dir ein neues Leben geben.